Max?
Ja, Juvi.
Dann lies mal die Seite aus dem Buch vor, die ich dir markiert habe. Geht wieder?
Mein Tee schmeckt salzig, aber sonst, ja.
Gut, dann würde ich sagen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kultisten, missverstandene Heilsbringer oder Psychopathen, die die Welt nur brennen sehen wollen. Wir sind die Nerdflakes, das Team Dachschaden und etwa 17.000 Kilometer entfernt von mir in der untergegangenen Stadt Riley. In diesen wahrlich beängstigenden Zeiten träumt der Max. Hallo, Max.
Hallo, Juvi.
Na, wie geht's dir?
Ich bin ein bisschen abgetaucht, aber sonst ist es fein.
Naja, ich glaube, bei deiner Haarstruktur ist Salzwasser nicht das Beste, was du dir antun kannst, ne?
Das bisschen Salzwasser, aber diese komischen Ecken, viel zu viele merkwürdige Winkel.
Ha, okay. Nice. Ich habe Bilder gemacht.
Kann ich nicht. Ich verstehe diesen Ort nicht.
Okay, pass auf, Vorschlag von mir. Ich erkläre dir, wo du bist, so grob und warum du da bist. Wir müssen ein bisschen ausholen. Und vielleicht finden wir unterwegs eine Möglichkeit, wie wir dich da wegbringen, ohne dass der eigentliche Besitzer des Ortes wach wird.
Deal.
Deal. Okay. Max, was weißt du über Lovecraft?
Okay, über Lovecraft weiß ich. Ist ein Autor aus den, lass mich jetzt nicht lügen, 1920er. Mhm. Und hat einen großen Mythos geschrieben. Also zumindest begonnen.
Nee, passt. Sehr gut. Sehr, sehr gut.
Hat auch ganz viele Popkulturreferenzen bekommen, soweit ich weiß. Ist nämlich der, wie nennt sich das? Cthulhu-Mythos.
Mhm. Aussprache ist da ein Thema. Also an der Stelle möchte ich auch jetzt schon mal den Hörwesen sagen, hi, ich habe einen Sprachfehler. Das ist wahrscheinlich dem einen oder anderen im Englischen schon aufgefallen. R, Bs, Ws und so weiter sind nicht meine Freunde. Und große, alles zerstörende, ultimative Wesen auszusprechen in einer Sprache, die nie für Sprache gemacht wurde, sondern nur für Schriftbild. Ach, ihr werdet 1000 Meinungen haben, wie es besser geht. Ich sag euch nachher, wie ihr es mir erzählen könnt, wie es besser geht. In eurer Meinung. Genau.
Also Max, bin ich hier. Was ist das hier alles?
Also, wir fangen anders an. Wir fangen nicht an, wo du bist, sondern wir fangen erstmal an, was davor war.
Das könnte mir ja helfen.
Genau, also pass auf, ich hab dir ja das Buch geschickt, ne? Also eines von 5 weltweit existierenden Exemplaren. Ich hoffe, dass du das Olivenöl, wo ich gesagt habe, damit musst du die Haut einreiben, die Lotion.
Habe ich gemacht.
Hast. Sehr schön. Ich habe hier auch noch ein Exemplar.
Ich habe mich damit eingerieben, nicht das Buch.
So war das nicht gedacht. Aber okay, gut. Weißt du, wie schwer das ist, die Ingredienzien für... Ach egal, lassen wir es. Also pass auf, ich habe hier dieses Buch und wir schauen einfach mal durch. Also hier sind so ein paar Seiten, die ich mir markiert habe. Die würde ich gerne mit dir und den Hörwesen teilen. Und wenn wir fertig damit sind, dann weißt du, wo du bist, warum du bist und mit einem bisschen Glück eventuell auch, wie du wegkommst. Warte mal kurz, das letzte revidiere ich. Ich bin noch nie so weit nach hinten gekommen in dem Buch. Max?
Ja?
Wenn wir fertig sind, ne? War nett. Ich
wünsche
dir noch ein schönes Leben. Das wird sehr kurz. also pass auf.
Fühl mich mit Wissen, okay? Vielleicht komme ich hier doch noch weg.
Okay. Lovecraft hat einen Mythos geschaffen, der die Popkultur, die Horrorliteratur, alles beeinflusst hat. Bis heute und auch nach seinem Ableben haben andere Autoren das Werk weitergeführt. Das passiert auch heute tatsächlich noch. Sehr, sehr begabte Menschen, sehr großartige Ideen. Und ich würde gerne in Feier des Spooktobers nicht über Lovecraft an sich sprechen und sein Leben, sondern tatsächlich über seine Schöpfung und dem, was andere Menschen aus seinem Mythos noch zusätzlich gemacht haben. Also wir reden heute über den Cthulhu-Mythos, aber wir konzentrieren uns nicht nur auf Cthulhu, weil der ist wirklich nur ein winziger Teil davon.
Ja, okay.
Und wir, also du weißt, ich kann nicht klein, das geht nicht. Go big or go home. Wir fangen tatsächlich mit den äußeren Göttern an. Darüber erzähle ich dir ein bisschen was. Dann erzähle ich dir ein bisschen was über große Alte. Das ist so die Stufe unter den coolen Göttern. Und wenn du dann noch Luft hast, wenn du dann noch wach bist, das war auch nicht gut. Wenn du dann noch willst, dann können wir auch noch über Monster und so reden, die auch auftauchen. Also ich habe hier so ein paar Seiten gefunden. Das klingt ganz nice. Also da würde ich gerne draus vorlesen.
Das könnte mir helfen. Ich höre da hinten irgendwas schlurfen.
Wenn du es schlurfen hörst, ist nicht schlimm. Okay. Schlurfen ist gut. Okay, weil gut. Das, was eigentlich da lebt, ist so groß, dass du es nicht schlurfen hörst.
Erzähl mir von den Göttern, okay?
Okay, ich erzähl dir von den Göttern. Also pass auf. Warte mal kurz hier. Seite Pentagramm 5. Aufgeschlagenes Herz, gebrochene Beine. Da. Also, die äußeren Götter. Die äußeren Götter sind kosmische Wesen aus dem Cthulhu-Mythos mit immenser Macht über das Universum und darüber hinaus. Ihr Einfluss ist sogar den unsterblichen großen Alten wie Cthulhu überlegen und tatsächlich stammen diese und scheinbar alle Existenz von ihnen ab. Einen äußeren Gott in seiner wahren Gestalt mit eigenen Augen zu erblicken, führt bei Sterblichen zum Wahnsinn. Max macht die Augen vielleicht zu.
Okay, das kann ich, solange ich dir zuhöre.
Okay, so ist es möglich für Traumreisende in den tieferen Ebenen Traumlande auf die wahre Gestalt der äußeren Götter zu treffen und sie mittels komplexer Rituale in die reale Welt zu beschwören. Jetzt hast du sicher Fragen.
Viele.
Okay,
was habe ich da vorhin vorgelesen?
Gar nichts, alles gut. Fangen wir mal an mit den ganz offensichtlichen Dingen. Traumreisen und Traumlande. Also,
das klingt schön.
Nö, das klingt total gut. Finde ich auch. Also ich bin auch ein großer Fan davon. Da findet man die äußeren Schrecken.
Das ist in der Kombination jetzt nicht beruhigend.
Aha, also vermutlich bist du auch gerade irgendwo übergetreten und irgendwie in so ein Traumlandeteil gerutscht, weil anders lässt sich die Existenz von Raleigh nicht in unserer Welt erklären. Aber alles cool, ne? Also mach dir keine Sorgen. Ich gebe dir noch ein paar, äußere Götter, wo du vielleicht drauf achten kannst, wenn du einen von denen siehst. Versuch nicht so laut zu schreien, dass die Hörwesen ein Trommelfell geplatzt bekommen, okay?
Ich gebe mir Mühe.
Okay.
Aber ich werde es, glaube ich, nicht beeinflussen können.
Pass auf, wir fangen mit meinem absoluten Lieblingsäußeren Gott an, den ich wirklich cool finde, nämlich Azathoth. Also Azathoth ist eine gewaltige Explosion im Wortsinn, unbeweglich und unbestritten, aber auch ohne Anteilnahme ist er der Mittelpunkt aller Realität. Also aller Realität. Er ist quasi... Also,
der Urknall.
Ja. Und das ist unfassbar. Also er ist einfach nur Zerstörung und Chaos. Voll cool.
Ja, schwer zu erfassen.
Völlig. Einfacher wird's mit Yogg-Sothoth. Der Name kommt dir vielleicht bekannt vor aus dem, was du vorhin vorgelesen hast.
Ja, ich bin ganz Ohr.
Ich muss mal ganz kurz gucken. Oh, der Eintrag ist echt lang. Ich kürze mal ein bisschen ab, ne? Also, was steht hier? Yogg-Sothoth, Herrscher über Raum und Zeit und alle Existenz. Es heißt, Yogg-Sothoth übersteigt jede Vorstellung von Unendlichkeit und steht außerhalb von allen Dimensionen, noch hinter dem ultimativen letzten Tor, durch das Randol Carter reist, als er in die Unendlichkeiten der Träume eintaucht. Das ist übrigens eine Bleistiftnotiz hier. Also dieser Typi, der scheint der Vorbesitzer dieser Wendell Carter von dem Buch zu sein. Hier sind ein paar Bleistiftnotizen von ihm.
Wer schreibt denn einfach in Büchern rum? Ist ja frech.
Ja, also ich glaube, dass der gar nicht anders konnte, sondern dass der sonst nicht mehr zurückgekommen wäre aus den Traumlanden, um wieder in die Traumlande zu verschwinden und da verschollen zu gehen. Okay, also Unendlichkeiten der Träume, blablablub. Jedes Wesen, das existiert, inklusive aller Götter, sind lediglich niedere Formen von Yog-Sothoth. Es gibt eine enge Verbindung zwischen Cthulhu und Yog-Sothoth. Der Wächter der Tore ist laut der Erzählung das Grauen von Dunwich der einzige, welcher den Zeitpunkt kennt, an dem Cthulhu wieder erwachen wird und damit die Rückkehr der großen Alten markiert. Riley ist übrigens die Schlafstätte von Cthulhu. Jetzt ist es auf dem Tisch.
Ich sollte ihn nicht wecken, ha?
Mhm. Aber wenn du schlürfen hörst, ist cool. Der ist ungefähr 100 Meter groß, also den hörst du nicht schlürfen. Ich mach mal weiter, okay? wir haben dann noch einen weiteren äußeren Gott, der grausame Nyarlathotep. Soll die Seele und der Wille von Azathoth darstellen und nimmt als einziger der äußeren Götter eine für Sterbliche leichter begreifbare Form an. So wandelt er von Zeit zu Zeit in verschiedenen Gestalten, wie die eines schwarzen Pharaos oder einer gewaltigen Fledermaus auf der Erde. Kann man relaten, finde ich.
Eine gewaltige Fledermaus kann man noch nachvollziehen, ist halt nur überraschend. Okay. Die ist halt sehr groß.
Ja, aber es ist auf jeden Fall besser zu erfassen, als das absolute Chaos in dem Mittelpunkt aller Realitäten. Finde ich.
Ja, ist nachvollziehbar.
Genau, und auch der Wächter der Tore, also ist jetzt auch irgendwie nicht sehr gut zu erfassen. Ich hätte noch einen, der ganz cool ist. Der ist auch wirklich relatable und hat auch die größte Anhängerschaft. Also vielleicht kannst du um Hilfe bitten. Also vielleicht auch daten, mal gucken, also pass auf. Wir reden jetzt über Shub-Niggurath. Die schwarze Ziege der Wälder, welche neben Yog-Sothoth der Ursprung und Mutter vieler Abscheulichkeiten ist. Ihre Anbetung erfährt außerdem von allen äußeren Göttern die größte Aufmerksamkeit und ihre Kulte sind am weitesten verbreitet. Obwohl Shub-Niggurath manchmal als großer Alter bezeichnet wird, so ist sie in der häufigsten Auffassung nach Teil der äußeren Götter. Also da gibt es so eine kleine, slightly Vermischung zwischen großen Alten und äußeren Göttern. Also, große schwarze Ziege, läuft durch Wälder, kannst du um Hilfe bitten. Willst du versuchen, also, oder? Ja?
Ich weiß nicht, ich kenne mich mit Ziegen nicht aus, aber ich kenne mich mit, wie nennen sich die Tiere? Mauleseln und Maultieren aus.
Der Esel fährt Fun Fact.
Ja!
Okay.
Warum man das überhaupt mal gemacht hat, ist relativ einfach.
Damit genau, das war meine Frage. Genau. Wer ist auf die Warum verrückte Idee gekommen? Ja.
Genau. Die verrückte Idee könnte zu dem passen, was wir hier gerade, was du mir gerade erzählst. Aber eigentlich ist es dafür da gewesen, damit aus beiden Tieren das Beste zusammenkommt. Wie bei dieser berühmten Wurstmarke.
Das Beste aus zwei Weih.
Ja, genau. Und zwar hat man damit dafür gesorgt, dass das daraus kommende Tier sowohl ausdauernd ist wie der Esel und weniger temperaturempfindlich und trittsicher in Bergen. Aber genauso mutig und stark wie so ein Pferd ist.
Aha.
Mhm. Das ist also die beiden Vorteile dieser Tiere in eins gepackt. Die können sich aber nicht weiter vermehren. Das geht nicht.
Mhm. Okay.
Und es gibt noch einen wichtigen Unterschied. Maulesel und Maultier sind nicht die gleichen Tiere.
Oh, okay.
Maulesel, da ist das Muttertier der Esel gewesen. Oder in dem Fall die Eselin. Und beim Maultier ist das Muttertier der Pferd. Der Pferd, okay. Das Pferd gewesen.
Okay. Ja, liebe Hörwesen, damit habt ihr nicht gerechnet. Zwischen Chaos, Zerstörung, Mutter aller Abscheulichkeiten. Da ist der Eselfakt.
Ist aber nah dran.
Oh boy. Okay, pass auf. Das passt jetzt irgendwie zu den großen Alten mit dieser Kreuzung. Okay. Ja, pass auf. Also hier, ne, mein cooles Buch in Menschenhaut eingebunden von Verrückten.
Auch deswegen das Olivenöl. Oh.
Ja.
Oh. Also das macht eine gute Haut, so ist nicht?
Aha, Max. Also, die großen Alten. Die meisten der großen Alten besitzen eine physische Form. Sie wandeln auf der Erde oder schwimmen durch das Wasser. Cthulhu war fähig, von Planet zu reisen. Die großen Alten erzeugen beim unvorbereiteten Anblick in der Regel einen Schrecken, obgleich ihre Andersartigkeit. Also Schrecken ist nicht gleich Wahnsinn, sondern erstmal nur und nicht. Sie scharen außerdem gern Kulte und Religion mittels kleinerer Spezies um sich. Ein Beispiel sind die Migo. Das ist eine der Monster-Kreaturgeschichten, da kommen wir gleich nochmal zu. Und die Migo waren scheinbar fähig, eine erfolgreiche interdimensionale Zivilisation aufzubauen, welche aktiv die großen Alten und die äußeren Götter anbetet. Also stell dir vor, die großen Alten sind so eine Art Ansammlung an Fußballvereinen. Und die Monster und Kreaturen, wie zum Beispiel die Migo, sind die Anhänger, die quasi von Land zu Land ziehen und sagen so, ey, yo, hier Nook und Jep, das sind die großen Alten, die Place to be, die musst du anbeten.
Nook und Jep.
Ja, ja, also die haben echt geile Namen. Also ich würde jetzt auch wirklich nicht alle vorlesen, aber Nook und Jep zum Beispiel sind das blasphemische Paar. Dann haben wir noch Cthulhu, der schlafende Gott, dann gibt's noch Sebek, der Krokodilgott, der auch in einer von Lovecrafts Originalgeschichten vorkommt.
Moment mal, den kenne ich doch. Hier ist es nicht Sobek aus dem ägyptischen Pantheon?
Lovecraft hat da viel ausgeliehen. Also über Lovecraft können wir auch mal eine Folge machen, aber die ist nicht ganz so easy peasy, weil der Typ einfach Hardcore-Rassist war.
Ah, ja.
Deswegen möchte ich eigentlich lieber über die Monster reden, das finde ich weniger erschreckend.
Ja.
Genau, dann also Cthulhu, der schlafende Gott. Dann haben wir zum Beispiel Hastur, der Unaussprechliche, der auch häufig auftaucht. Und dann gibt es noch Gatananuata'o, das ist der schwarze Gott, der taucht auch auf, also in den Originalwerken. Und ansonsten haben wir viele Fanclubs, viele Fußballvereine, echt viele, was ich nicht mal im Ansatz aussprechen kann, weil mir dafür einfach 3 bis 5 Zungen fehlen. Also eine besondere Erwähnung haben wir noch bei Atlachnacher. Das ist
was?
Klingt wie Klingonisch, ist aber der Spinnengott.
Spinnen? Warte mal.
Nein, das ist nicht der Zeitpunkt dafür, Max. Ich möchte jetzt nicht über Spinnen reden, ich will da drüber gehen. Okay. Da kommen wir nachher nämlich nochmal zu.
Drüber gehen, verstehe ich.
Ja, okay. Aber wir haben jetzt gerade mal kurz das Thema Migo angesprochen. Migo?
Ja, richtig. Was sind die eigentlich? Große Go-Spieler oder so?
Das sind quasi die Vereinschefs, wenn du so willst. Also die Fanvereinschefs.
Okay.
Also es gibt ein paar Monsterkreaturen, die tatsächlich beschrieben werden. Also das, worüber wir jetzt geredet haben, ist super abstrakt. Also Lovecraft hat über viele seiner Schöpfungen nur wenig beschrieben. Also so Sachen, also wir können gleich gerne nochmal kurz über Cthulhu direkt reden, weil der ja quasi der Star von allen ist. Aber das ist auch einer der wenigen, der tatsächlich ein bisschen ausführlichere Beschreibung findet. Auch wenn er bei Lovecraft selber nur in einer einzigen Geschichte auftaucht. Und diese Monsterkreaturen, die tauchen halt viel häufiger auf. Also bei Lovecraft selber und auch später in den nachfolgenden Literaturen. Und so eine meiner absoluten Lieblingsgeschichten von Lovecraft sind die Berge des Wahnsinns, weil die einfach unglaublich viel verbinden. Also du hast eine coole Abenteuergeschichte, die in der Einsamkeit der Arktis spielt. Dann hast du einen tollkühnen Menschen, der einfach mal spontan etwas entdeckt, was es auf der Erde rein physikalisch nicht geben kann und irgendwie nicht nur Reste dieser Kreaturen findet, sondern auch tatsächlich Experimente dieser Kreaturen trifft und halt gerade noch entkommt. Und das ist so dramatisch und das ist so gut geschrieben und es ist eine so gute atmosphärische Stimmung. Es ist eine wirklich gute Geschichte für Halloween. Genau, also die kann ich tatsächlich nur empfehlen, euch zu Gemüte zu führen.
Ich glaube, das wurde sogar ins Spiel gepackt.
Garantiert. Also die Berge des Wahnsinns sind super bekannt.
Ich glaube, das wurde in Konarium in ein Videospiel gepackt. Zumindest daran angelehnt, dass das genau so ist. Die Beschreibung passt ganz gut dazu. Wäre ein guter Titel. Guckt euch an. Also sowohl das Buch, sowohl die Geschichte selbst als auch das Spiel.
Genau, und also wir reden jetzt erstmal über die alte Rasse, die tatsächlich auch so genannt wird. Das ist die erste Rasse auf der Erde. Das sind die Erschaffer von uns Menschen, weil wir nämlich ehrlicherweise nur ein biologisches Experiment sind, das ein bisschen ausgeartet ist und sich wie so ein Virus angefangen hat, auf der Erde zu verteilen. Die alte Rasse ist ein bisschen schwierig drauf. Also die haben so gut wie gegen jeden Krieg geführt und haben Mittel zur Bekämpfung der großen Alten entwickelt. Vermutlich, weil sie so gute Beherrscher der Biologie sind. Mutmaßt man. Also wenn du mit irgendwas in diesem Mythos irgendwie dich cool stellen willst, die alte Rasse, die sind's. Die haben aber auch, also die haben atemberaubende Kunst geschaffen. Kunstwerke, die jenseits von Physik und Mathematik funktionieren und dich einfach durch ihre atemberaubende Schönheit instant um den Verstand bringen.
Super. Kann also nicht gut im Museum stehen, die Kunst. Verstehe schon.
Nein. vielleicht stehst du auch gerade in einer ihrer Schöpfungen. Guck dir vielleicht nicht unbedingt so sehr die Ritzereien an den Wänden an.
Ich hab die Augen zu. Ich kann mir nichts angucken.
Gut. Die alte Rasse hat, die ist zum großen Teil ausgestorben. Es gibt noch ein paar Exemplare auf anderen Planeten. Die haben uns aber ein kleines Geschenk hier auf der Erde gelassen, nämlich die Schogoten.
Und Schogetten, ja?
Nein. Schogoten.
Ich habe die schon verstanden, aber ich wollte es nicht.
Also das sind im Endeffekt große Schleimblobs, die quasi eine blubberige Biomasse ist, in so wunderschönen Farben, also schillern ganz hübsch, wirklich, wirklich nett, können jede Form annehmen, die du dir vorstellen kannst, können gigantische Ausmaße annehmen und aufgrund dieser gigantischen Ausmaße auch gewaltige Kraftakte ausführen. Und wenn du jede Form annehmen kannst, ist halt Hebelwirkung auch immer dein Freund. Die waren im Endeffekt die Sklaven der alten Rasse. Also die sind halt auch nicht very friendly, weil die nämlich gesagt haben, ey, will kein Sklave sein, und haben halt rebelliert, womit sie quasi ein eigenes Bewusstsein entwickelt haben. Was nicht gut ist, wenn du eine quasi unzerstörbare
übergroße Biomasse
Sklavenzüchtung hast, also so quasi die Master-Ameise unter allen Ameisenschöpfungen, die guckt dich dann an und sagt, ich bin viel besser als du. Naja. Und was echt übel ist, wenn dich so ein Viech erwischen sollte, dann hast du den maximal ungeilsten Tod, weil es saugt dich ein in dieses blobberige Ding und dann löst es dich auf. In Schleim. Und damit absorbiert es dich.
Okay.
Hattest du nicht vorhin gesagt, du hast was schlürfen gehört?
Nö, ich hab's schon wieder vergessen.
Solltest du so laut sein, Max?
Nein.
Okay. Was ganz cool ist, also die haben ja jetzt nur so ein bisschen rudimentäres Bewusstsein. Also wenn du dich ein bisschen mit Mind Control oder so okkulten Kram auskennst, warte mal, hast du das Buch gerade da?
Nein, das ist zu Hause geblieben. Ich habe das nicht mitnehmen können.
Ach, das ist jetzt schlecht, ne? Dann machen wir mal weiter. Genau, also es gibt noch eine coole Geschichte, die mir auch echt gefällt, weil die so ein bisschen aussehen wie, kennst du, wie heißt dieses ein Rollenspiel, wo man unterwegs ist in der Galaxis? Irgendwas, kann das sein? Starfinder.
Mass Effect? Ach, Starfinder.
Starfinder, haha. Da gibt es so ein Logo, nicht ein Logo, hallo. Da gibt es so ein Viech auf den Büchern, das so einen Rüssel hat und so eine leicht elefantenartige Haut und so fast schon ätherische Feenflügel.
Ja.
Ungefähr so stelle ich mir die Migo vor.
Irgendwie hübsch und trotzdem verstörend.
Aha. Ja. Und also pass auf, die Migo sind cool. Also wo die alte Rasse sagt, wir sind die geilsten in Biologie und wir haben euch Dudes geschaffen. Und dummerweise auch die Schogoten sagen die Migo, ja okay, ihr habt Menschen erschaffen und unbesiegbare Killer-Schleim-Ameisen-Viecher. Wir als Migo, wir sind der Ursprung allen Lebens. Und wir kommen aus einer anderen Dimension. Und es gibt uns im ganzen Universum. Und wir haben die alte Rasse bekämpft.
Bäm! Mein Haus, mein Auto, mein Universum, genau. Schon klar.
Aha. Und der große Unterschied ist, die alte Rasse, die sind on a rampage gegangen, haben den großen Alten ein paar auf die Pompe gehauen. Die Migo sagen, die großen Alten sind die geilsten, wir beten euch an und dafür können wir hier machen, was wir wollen. Und die großen Alten sagen, go for it.
Me go for it.
Me go, oh schön, me go for it, ja. Und was ich spannend finde, in einigen der nicht direkten Lovecraft-Geschichten haben die Migo einen heimlichen Außenposten auf der Erde, wo sie Mineralien abbauen. Hohlerde, ich hör dir trapsen.
Also um die zu ärgern, müssen wir also kräftig springen, verstehe.
Genau. Also das ist so ein bisschen das, was in Lovecrafts Werken so mitschwingt, so dieses komplett Absurde. Also nicht negativ gemeint oder lächerlich absurd, sondern wie kommt man auf so eine Idee?
Ja, also es ist so absolut befremdlich.
Ja, genau. Also wirklich Halloween-würdig. Mhm. Möchtest du noch kurz was über Cthulhu selber hören, weil der ja irgendwie schon so ein bisschen der Star ist?
Ja, ich habe mich hier gerade irgendwo angelehnt, ist relativ weich.
Okay, also pass auf, ich werde jetzt nicht Cthulhu reden, also es gibt so einen schönen Satz, der immer wieder auftaucht im Kontext mit Cthulhu und der ist, in seinem Haus Sorale wartet der tote Cthulhu träumend. Und das ist im Original ein bisschen, also meine Zungen können es nicht. Und Cthulhu ist eigentlich für Lovecraft total unspektakulär gewesen. Der ist in einer Geschichte aufgetaucht, Ruf des Cthulhu. Und ansonsten taucht immer nur wieder mal so ein Götzenbild von ihm auf und da wird angedeutet. Aber der ist jetzt nicht der Star. Also da sind Azathoth und Hastur viel größere Namen als Cthulhu. Und also im Endeffekt ist Cthulhu ein schlafender Gott, der tatsächlich träumt und mit seinen Träumen Menschen beeinflusst wird. Keine Ahnung, ob mit Absicht oder nicht. Es ist halt, wie es ist. Und du kannst halt, wenn du irgendwie so eine ganz besonders sensible Künstlerseele bist, dann kannst du halt auch tatsächlich von ihm richtig beeinflusst werden, was dazu führen kann, dass es dir halt auch einfach nicht gut geht. Er kann dich zum Kultisten machen durch seine Einflüsse, sodass du ihn anbetest und versuchst, ihn aufzuwecken, indem du kleine Maxes einfach Texte dumm nachplappern lässt und die auf einmal in Raleigh sind und du genau weißt, dass er tapsig ist und Cthulhu garantiert wecken wird. Ich gewinne den Race. Und also Cthulhu ist vor vielen, vielen Millionen Jahren auf die Erde gekommen. Also von den Sternen, sagt man. Mehr weiß man nicht. Also keine Spezifikation, wo, was, wohin. Wenn du wissen möchtest, wie er aussieht.
Wäre ganz hilfreich, auch wenn ich ihn gerade nicht sehen kann.
Okay, also pass auf, er ist so mehrere hundert Meter groß. Hat ein entfernt humanoides Äußeres mit Tentakeln am unteren Teil seines Gesichtes.
Wie so ein Bart?
Ja. Große Schwingen auf dem Rücken. Mhm. Also man bezeichnet ihn ein bisschen so aus Mischung Tintenfisch, Mensch und Drache.
Okay.
Also auch völlig übertrieben in allem. Und Cthulhu ist mit seinem, ich nenne das jetzt mal Hofstaat, also die nennen sich Sterne gezücht. Das sind so kleine Miniaturausgaben von ihm. Nach der Ankunft auf der Erde in der Stadt Raleigh, also die hat er sich erbaut, damit der Satz auch Sinn macht. wo er sich quasi zum Schlafen hingelegt hat und halt immer noch schläft. Und man sagt, wenn er erwacht, dann kommen die großen Alten zurück und markieren das Ende der Menschheit.
Okay, dann sollte ich jetzt sehr leise sein. Ich glaube, ich hatte eben gedacht, das wäre ein Gebäude. Ich gehe mal ein bisschen zurück.
Genau. Also, ja, im Endeffekt ist das ein großer Oktopus, der da hängt. Und also was, ein kleiner Funfact, der jetzt nichts mit dem Mythos an sich zu tun hat, aber der zeigt, wie weit Lovecraft und nachfolgende Autoren mit diesem Mythos in unsere Welt eingegriffen haben, in Anführungszeichen. Es ist vor ein paar Jahren in Kalifornien eine neue Spinnenart entdeckt worden. Die wurde Pimoa Cthulhu genannt.
Okay, da muss ich mal nachgucken. Aber du hast mich letztens was anderes gefragt.
Mhm.
Ja, ob eine Spinne ein Nervensystem hat.
Und?
Ja, die haben nicht nur eins, die haben sogar zwei.
Ernsthaft?
Ja. Und es ist sogar vergleichsweise groß wie diese Spinne. Also, so ein Tier, ne? Die sind ja jetzt nicht so große Tiere.
Das sind Riesen!
Ja, aber der große davon ist tatsächlich Nervensystem.
Das heißt?
Die haben kein echtes Gehirn, sondern sogenannte Ganglien und davon halt eben zwei. Das sind sozusagen, wenn du das so technisch ausdrücken willst, so Nervenbahn-Hubs. Also wie so ein Switch sozusagen. So ein Router oder so.
Okay.
Das reicht sogar ein bisschen in die Beine rein. Also das heißt, die haben ihr Gehirn in den Beinen.
Ich mache jetzt keine Witze an der Stelle.
Nee. Also es ist clever für die Größe dieser Tiere, weil sie kriegen überall alles gleichzeitig
aber
mit, weil sie sofort verarbeiten.
Ganz ehrlich, spätestens nach dieser Info muss doch jedes Hörwesen verstehen, warum ich wirklich diese außerirdische Perversion an Lebewesen furchtbar finde.
Ja, kann ich nachvollziehen. Oh, aber es sind schon beeindruckende Tiere.
Okay. Danke, dass du dein Leben mit der Recherche riskiert hast.
Habe ich.
Und deine Gesundheit. Ich bin sehr froh, dass du deine geistige Gesundheit zum Wohle von Cthulhu aufgehoben hast.
Moment.
Kann ich dir noch eine Frage stellen? Nur für den Fall, also nehmen wir mal an, du könntest das jetzt überleben. Und wir würden eventuell nächste Woche die nächste Folge machen. Eventuell.
Ja.
In welchem Farbspektrum guckt eigentlich unser mystischer Tintenfisch?
Okay, das weiß ich tatsächlich zufälligerweise auch.
Aber das darfst du erst nächste Folge erzählen.
Oh, na gut. Ja, erst beim nächsten Mal.
Genau.
Damit du ein bisschen mehr Infos kriegst.
Genau.
So. Sollte ich hier rauskommen.
Und Max, fragst dich wahrscheinlich auch die ganze Zeit schon, woher ich all dieses unfassbar coole Wissen habe, was das hier für ein nices Buch ist, was in Menschenhaut gebunden und in einer etwas zittrigen Schrift verfasst ist, die auch irgendwie bräunlich aussieht.
Komisch. Meine war nicht so zittrig.
Das riecht nach Blut, getrocknetem. Spannend. Also.
Wo hast du das her?
Okay, pass auf. Bevor ich dir das erzähle. Liebe Hörwesen, die aktuelle Ausgabe von Wahnsinn, Zerstörung und absolutem Chaos in allen Realitäten wird Ihnen präsentiert von den Nerdflakes. Sie können uns folgen auf X und Instagram unter dem Handle @nerdflakes. Und wenn Max irgendwann seinen Verstand zurückbekommt und irgendjemand ihm Genesungswünsche schicken möchte, kann er das auch tun an podcast.nerdflakes@gmail.com. Werbung Ende.
Ich habe hier gerade so einen komischen Jingle gehört.
Hä? Also pass auf, das Büchlein, das du irritierenderweise nicht bei dir hast, ist das Necronomicon. Nicht zu verwechseln mit dem Kochbuch Necronomicon Nom Nom. Das ist übrigens hervorragende Rezepte hat. An der Stelle nochmal großen Dank. Das war eins der besten Geschenke. Genau, also man weiß nicht viel über das Necronomicon. Das ganze Ding ist ungefähr vor 1300 Jahren verfasst worden, also als älteste Version, und zwar im Jemen. Und der Typ, verrückter Schriftgelehrter, also komplett durchgeknallter Dude, Abdul al-Harazet, der in der Zeit so in eigener Mission in verschiedenen Ruinen vergangener Hochkulturen, also beispielsweise Babylon und so, unterwegs war und der angefangen hat, so ungefähr 30 Jahre nach seinem, also ich will jetzt nicht sagen nach seiner Geburt, weil man behauptet, dass ihn einfach Azathoth ausgekotzt hat, dass er sich im Damaskus niedergelassen hat und halt angefangen hat, im Necronomicon das niederzuschreiben, was er bei seinen Reisen in diese Ruinen gefunden hat. Und er ist wirklich über Grenzen hinweggegangen, und zwar im Wortsinne. Also der hat Sachen gesehen, da reden wir nicht drüber. Genau, man sagt auch, dass aufgrund von mangelnden Materialien das Buch tatsächlich in Menschenhaut gebunden ist und man auch diverse Hilfsmittel benutzt hat, um die Seiten daraus zu machen, die man eigentlich normalerweise nicht benutzen würde. Deswegen,
ich möchte nicht wissen, woraus das ist.
Das will ich auch gar nicht. Nein, das, es könnten Hörwesen mit einer Körperhöhe von unter 1,40 Meter zuhören. Also, wenn die erwachsenen Hörwesen, die kleinen Hörweseleins jetzt noch nicht rausgeschafft haben, weiß ich auch nicht, aber wir müssen ja jetzt nicht noch mehr übertreiben. Genau, also mittlerweile ist das Necronomicon in ein paar Sprachen übersetzt. Also Englisch, Latein, Altgriechisch, so das der Klassiker, den man halt.
Ich kann sagen, die üblichen Sprachen, die man so spricht.
Genau, die man so als Magier sprechen muss und wo man auch weiß, was man sich drauf einlasst. Aber man sagt, dass von der Originalversion kein Exemplar mehr über ist. Ich glaube aber, das stimmt nicht. Weil mein Buch ist weder Englisch, noch Lateinisch, noch Altgriechisch.
Seit wann kannst du das lesen?
Das hat sich so ergeben. Also, sind wir mal ehrlich, ich arbeite jetzt seit 400 Jahren an der Übersetzung, aber...
Ach so, na dann, ja klar.
Genau.
Übliche Dinge, die man so macht.
Ja.
Moment, 400 Jahre?
Ja, es war ganz verrückt. Es hat heute irgendwie im Büro, da ist so eine Tasse geklimpert, da sagt ein Kollege so, verrückt, kurz vor Halloween, normalerweise passiert hier, also so, wow, spooky und so, und ich so... Ey, Dude, ich arbeite hier seit 200 Jahren, hier ist noch nie was Verrücktes passiert. Der hat auch irgendwie komisch geguckt.
Alles gut, mir können die 400 Jahre gerade ganz gut helfen.
Hm, okay. Aber mal ernsthaft, wie kriegen wir dich denn jetzt aus der Scheiße wieder raus?
Steht das da in der irgendeiner Anleitung drin?
Weißt du, ich, ja, schon. Aber... Ich weiß nicht, wie vertrauenswürdig da die Quelle ist. Und ich weiß ja jetzt auch überhaupt nicht, wie ich die Anleitung zu dir kriegen soll.
Also ich höre dich.
Ja, aber das hilft ja überhaupt nichts, wenn ich das ja nicht richtig aussprechen kann. Wir wissen doch, welche Probleme ich da habe.
Das ist nicht beruhigend. Versuch's wenigstens. Na gut, ich irre hier noch ein bisschen herum, ich krieg das schon hin.
Okay, ja, pass auf. Ich habe eine Idee. Also, du hast garantiert dein Handy am Mann.
Ja.
Guck mal.
Komischerweise.
Ich habe dir gerade eine Nachricht geschickt. Aha. Das war das Vibrieren, was die Hörwesen im Hintergrund gehört haben. Versuch das mal so deutlich wie du kannst zu sprechen.
Moment. Fnglui, Mügel, Moment, das ist ja schwierig. Fnglui, Mügel, Naffen. Nein, das kriege ich nicht hin. Das ist ja schwierig. Meine Güte. Okay, ich habe das auch nicht so laut. Fnglui, Mügel, Naff, Xulu, Rile, Mügel, Nagel, Taggen.
Max?
Juvi?
Hat es geklappt?
Ja, Ja, das Buch liegt hier noch.
Bist du?
Ja, ich bin zu Hause.
Oh, schön. Gut, dann Max, pass auf, dass dich kein Zombie beißt.
Darin bin ich jetzt erstaunlich gut geworden.
Aha. Schau mit V.
Toodaloo, Känguru.
Und nächste Woche gehen wir den Dingen auf den Grund.
Ja, tun wir.
Mir klappern jetzt schon die Knochen.
Wow.
Liebe Hörwesen, bis nächste Woche. Und passt auf euch auf. Tschüss.